Ja, es war so eine Schrecksekunde, weil wir nicht wussten, okay, ist das Internet jetzt ausgefallen, weil das Internet ausgefallen ist, weil es halt ständig ausfällt, oder ist jetzt dieses Haus auch bombardiert worden?
Und jetzt in dem Fall war es so, dass wir mit einem lokalen Journalisten zusammengearbeitet haben, der dann auch die Fotos gemacht hat. Und das war für uns natürlich nochmal eine Verifikation, so nur, dass diese Situation auch so ist.
Es hat gleichzeitig aber sehr lange gedauert, bis die palästinensische Perspektive auch ihr Gehör gefunden hat. Und da müssen wir uns, glaube ich, als Medienschaffende schon auch selbstkritisch fragen, woran liegt es und was hätten wir vielleicht auch besser machen können.
Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, mein Name ist Jakob Milzner. Ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule in Reutlingen. Und in dieser Folge von Reporter Insights haben wir zwei Gäste, nämlich Laila Sieber und Anna-Theresa Bachmann. Laila ist freie Journalistin und Fotografin und arbeitet viel zu Migration, zu Kriegen und zur Klimakrise. Anna-Theresa ist ebenfalls freie Reporterin und arbeitet unter anderem für den Spiegel und für die Zeit. Sie ist dafür oft im Ausland unterwegs, zum Beispiel in Südafrika oder im Südkaukasus. Beide waren an der Reportageschule, Laila im 2023er Jahrgang und Anna-Theresa im 2019er. Zusammen haben Laila und Anna-Theresa für die Zeit zwei Texte geschrieben, über die wir heute sprechen wollen. In beiden geht es um eins der aktuell brennendsten und zugleich aber auch schwierigsten Themen der Auslandsberichterstattung, nämlich um den Krieg in Gaza. In ihren Texten schildern Laila und Anna-Theresa konkret die Situation der Zivilistinnen und Zivilisten, die in der Konfliktzone gefangen sind. Wie recherchiert man zu so einem polarisierenden Thema? Wie recherchiert man überhaupt, wenn man überhaupt keinen Zugang zum Ort des eigentlichen Geschehens hat? Und wie geht man als Journalistin damit um, wenn die Personen, über die man schreibt, in ständiger Lebensgefahr schweben? Das sind einige der Fragen, über die wir gleich sprechen wollen. Hallo Laila, hallo Anna-Theresa. Schön, dass ihr beide da seid.
Wir freuen uns auch.
Hallo.
Wir wollen jetzt über zwei Texte sprechen, die beide den Gaza-Konflikt behandeln. Beide sind in der Zeit erschienen und der erste Text trägt den Titel »Das Leben eines Menschen sollte eigentlich keinen Preis haben«. Dieser Text ist im März auf Zeit Online erschienen und es geht darin um Ziad. Ziad ist ein junger Palästinenser, der in Deutschland ist und der von hier aus versucht, seine Familie aus Rafah nach Deutschland nachzuholen. Und es geht darin dann auch um ein ziemlich zwielichtiges Geschäft von sogenannten Reiseagenturen in Ägypten, die zahlungskräftigen Palästinenserinnen und Palästinensern Unterstützung beim Grenzübertritt anbieten, und zwar im Prinzip gegen Schmiergeld. Wie seid ihr auf dieses Thema gestoßen?
Ja, wir haben uns gefragt, wie Menschen eigentlich rauskommen können aus Gaza, also was es da für Möglichkeiten gibt, und sind im Zuge dieser Recherche dann darauf gestoßen, dass es unglaublich viele Spendenaufrufe im Internet gab über die Plattform GoFundMe. Und diese Spendenaufrufe waren von PalästinenserInnen, die eben nicht in Gaza waren, die meisten, sondern im Ausland und für ihre Familienmitglieder im Gazastreifen Spenden gesammelt haben. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, irgendwie, was passiert mit diesem ganzen Geld und wer steckt da eigentlich dahinter, hinter den Agenturen, für die sie sammeln, um die Familien eben rauszukaufen, und wer profitiert da eigentlich davon. Und sind dann auch auf schon Berichte gestoßen über diese Agenturen und haben dann angefangen, weiter dazu recherchieren.
Okay, also seid ihr in diesem Fall im Grunde vom Thema her gekommen, nämlich von der Frage ausgehend, wie kommt man da jetzt eigentlich noch raus? Und dann seid ihr über GoFundMe zur Geschichte gekommen. GoFundMe ist dabei so eine Art Crowdfunding-Website. Was mich interessiert ist, wie sieht das dann konkret aus auf dieser Seite? Also stehen da die Menschen drin mit Namen, Anschrift und Bankverbindung, die da aus dem Gazastreifen raus wollen? Oder ist das alles ein bisschen anonymer? Und wer sind auch die Menschen, die dann dort eigentlich spenden?
Genau, also ich glaube, zum einen muss man wissen, dass diese Plattform GoFundMe funktioniert nur in bestimmten Ländern, in den meisten europäischen Ländern, auch in den USA oder Australien. Und die betroffenen Personen, die dort Spenden sammeln konnten, waren eben entweder Menschen, die in diesen Ländern gelebt haben oder sind Menschen, die in diesen Ländern leben oder die Freunde, Verwandte dort haben. Also es waren manchmal Familienmitglieder selbst. Die meisten haben haben schon Bilder von ihren Familien zum Beispiel in Gaza dort hochgeladen, haben sehr genau beschrieben, was denen passiert ist, wen es betrifft, für wie viele Mitglieder der Familie oder für wie viele FreundInnen sie sammeln und wie viel Geld sie erreichen wollen. So, ne? Bei großen Familien ging das dann schon mal hoch bis zu so 50.000 Dollar. Und wer da jetzt im Endeffekt gespendet hat, ne, das können wir natürlich nicht einsehen. Aber das wurde sehr viel auch zum Teil auf sozialen Medien geteilt. Ja, und wahrscheinlich sind das FreundInnen, Bekannte, manche, es gibt da auch so eine Möglichkeit auf GoFundMe, dass man dazu was schreibt, also dass man anonym spendet oder eben auch nicht anonym spendet. Und da gab es schon manchmal auch Leute, die was dazu geschrieben haben und irgendwie so alles Gute gewünscht haben. Und das können auch Fremde gewesen sein, auf jeden Fall.
Und es war auch, um vielleicht nochmal auf den Einstieg deiner Frage abzuzielen, es war auch nicht schwer, da Leute zu finden. Also sobald man die entsprechenden Suchbegriffe eingegeben hat auf der Startseite bei GoFundMe, hat man wirklich Dutzende dieser Aufrufe gefunden, auch aus Deutschland heraus. Und es wurden auch im Zuge unserer Recherche, je länger wir recherchiert haben, auch mehr. Also das hat man schon gemerkt, dass immer mehr Leute anscheinend so verzweifelt waren, dass sie diesen Schritt gewählt haben, das Geld aufzubringen und Gaza wirklich hinter sich zu lassen oder zumindest darauf zu hoffen, dass sie es können.
Wie war dann der zweite Schritt? Ihr habt also diese Seite gefunden und da ein paar Annoncen und dann habt ihr euch einfach auf so eine Annonce gemeldet und gesagt, wir sind Journalistin, würdet ihr mit uns sprechen oder wie kann man sich das vorstellen?
So ungefähr, ja. Wir haben mehrere angeschrieben, mindestens 20 wahrscheinlich und es haben sich zu Anfang, hat sich erstmal niemand gemeldet oder niemand zurückgemeldet. Deswegen haben wir eben versucht, dann die Leute über andere Plattformen zu kontaktieren, was auch zum Teil dann gelungen ist. Also wir haben Rückmeldung bekommen von vielleicht 5 Personen und die meisten hatten aber, also was so ein bisschen zu spüren war, so ein grundsätzliches großes Misstrauen in die deutschen Medien und was da jetzt, also ne, was wir eigentlich wollen. So, das war so, glaube ich, so eine Hürde, dieses Vertrauen irgendwie herzustellen und dann natürlich auch waren sie unter wahnsinnig psychischem Druck, weil eben ihre Familien unter Lebensgefahr im Gazastreifen waren und sie sich einfach wahnsinnige Sorgen gemacht haben und versucht haben, das irgendwie zu organisieren, dass sie da rauskommen und nicht unbedingt den Kopf jetzt hatten, dann auch noch Journalistinnen ihre Situation zu klären oder die so in ihr Leben zu lassen. Und sie hat dann den Protagonisten, den wir letztendlich gefunden haben, bei dem war es so, dass wir eine Freundin von seiner Familie gefunden haben, auch über soziale Medien, weil wir gemerkt haben, dass sie diesen Spendenaufruf teilt, sie angeschrieben haben nochmal. Und erstmal der Kontakt irgendwie so über sie bestand und sie dann für uns wie nochmal ein gutes Wort eingelegt hat, so, ne? Oder was heißt ein gutes Wort eingelegt, aber sie ihn wie ermutigt hat, doch mit uns zu sprechen. Und das war so dann unser Startpunkt, dass wir ihn als Protagonisten hatten.
Und vielleicht noch als dritten Punkt, warum die Leute natürlich am Anfang sich vielleicht nicht gemeldet haben oder das dann auch nicht wollten. Also es haben schon viele dann von diesen 5 mit uns telefoniert oder man konnte mit ihnen schreiben, so. Aber natürlich muss man auch bedenken, es handelt sich eben um ein krudes System, Und die Familienmitglieder waren eben noch im Gazastreifen und die wollten natürlich auch kein Risiko eingehen, dass dann im Zuge einer Veröffentlichung oder so das nachteilig für die Leute im Gazastreifen sein kann. Weswegen wir ja auch mit Anonymisierung gearbeitet haben. Also Ziad und Samir sind nicht die richtigen Namen der Protagonisten.
Bislang haben wir ja jetzt über euren ersten Text gesprochen. Der zweite spielt während des Ramadan, also während des muslimischen Fastenmonats. Und dieser Text ist auch in der gedruckten Zeit erschienen, und zwar sehr prominent. Und es ist auch ein toller Text, der sich aber sehr stark von dem ersten unterscheidet. Und zwar insofern, als dieser zweite Text nun tatsächlich vor Ort in Gaza spielt. Und zwar geht es um eine Schicksalsgemeinschaft aus EinwohnerInnen, aber auch Geflüchteten, die sich in Rafah in einer kleinen Wohnung zusammengefunden hat. Und die Frage ist jetzt im Grunde dieselbe, die ich an euch habe. Nämlich erstmal, wie seid ihr dazu gekommen? Wie habt ihr diese Personen kennengelernt? Wie habt ihr ihr Vertrauen gewonnen? Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr diese Geschichte erzählen konntet?
Also wie wir die gefunden haben, das ist so eine lange Kette an Kontakten, würde ich sagen. Das war wirklich eine sehr, sehr aufwendige Recherche, da Personen zu finden, weil die Situation vor Ort einfach wahnsinnig schwierig ist, was zum Beispiel Internetverbindung anbelangt. Und genau, am Ende des Tages war das irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kontakte da dazwischen waren, bis wir dann diese Familie gefunden haben. Aber es war ein Glücksfall, dass die eben in der Situation waren oder in diesem Haus, in dem es eine relativ stabile Internetverbindung gab. Und das war schon mal so die Grundvoraussetzung, dass diese Geschichte überhaupt klappen konnte.
Ja, und die Idee, also sozusagen bei der vorhergehenden Recherche war es ja so ein bisschen, wir haben ein bisschen mit einer Frage eingestiegen und wollten eine Antwort dafür finden. Und bei dieser zweiten Recherche zu Ramadan in Gaza war es so ein bisschen anhand der Gegebenheiten vor Ort, die wir dann gefunden haben, mit dem Kontakt, hat sich dann die Idee für die Erzählstruktur entwickelt. Also dass wir die eben über längeren Zeitraum begleiten und erzählen, wie jetzt eigentlich diese Personen, die sich vor dem Krieg ja gar nicht kannten und jetzt auf engstem Raum da zusammenhausen in Rafah, was sind deren individuellen Schicksale, ihre individuellen Geschichten. Und daran hat sich dann die Geschichte entsponnen.
Mhm. Das waren ja im Prinzip dann auch, ihr habt dann ja eigentlich mit Leuten telefoniert, nehme ich mal an, im Wesentlichen, die ihr nie zu Gesicht bekommen habt, oder?
Wir hatten das Glück, dass es einmal kurz funktioniert hat mit Videotelefonie, aber klar, wir sind denen nie persönlich begegnet, aber wir konnten sie dann, das war auch auf jeden Fall sehr besonders, sie einmal kurz irgendwie zu sehen, weil wir sie ganz lange nur gehört hatten und dann wirklich so ein Gesicht dazu hatten und auch die Kinder irgendwie, die da im Hintergrund dann sich schüchtern irgendwie versteckt haben, gesehen haben, ja. Aber persönlich kannten wir sie nicht, nie.
Ja, und trotzdem haben die euch so weit in ihr Leben irgendwie reingelassen, ne? Also ihr habt ja wahrscheinlich dann auch über Tage, vielleicht Wochen mit denen Kontakt gehabt. Wie lange war das insgesamt?
Also die intensive Zeit war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war eine Woche. Aber wir hatten davor schon so ein bisschen Kontakt mit einer Person, um eben so ein bisschen abzuchecken, würde das sich vielleicht eignen? Oder welche Geschichte ist es eigentlich, die wir verfolgen, weil das war uns am Anfang auch noch nicht klar, als wir den Kontakt eben zu einer Person aus dem Haus hatten, dass wie dieses Haus aufgestellt ist, ne? Diese ganzen Informationen mussten wir erstmal kriegen und dann ab dem Moment, ab dem wir entschieden haben, irgendwie eine gute Geschichte, dieses ganze Haus zu begleiten, haben wir dann waren wir so eine Woche intensiv, sage ich mal, dran.
Und wir wussten ja auch noch nicht, ob die bereit dazu sind, ne? Also die erste Kontaktperson ja, auf jeden Fall. Aber bei den anderen BewohnerInnen des Hauses bzw. der Wohnung, es geht ja um eine Wohnung in einem Haus, mussten wir natürlich auch erstmal schauen, ob die dazu bereit sind. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Und wie kann man sich das denn vorstellen? Haben die denn quasi alle das Telefon weitergegeben und jeder hat 5 Minuten mit euch telefoniert und in der Zeit schnell die eigene Lebensgeschichte oder die eigenen Erfahrungen der letzten Wochen erzählt? Oder hat eine Person alle Geschichten gesammelt und erzählt? Oder wie war das? Weil das ist ja so intensiv im Prinzip von dem, worum es geht, dass es ja wahrscheinlich auch für euch total schwer ist, in kurzer Zeit so viel aufzunehmen, was zudem auch noch von unterschiedlichen Menschen ist.
Also den Hauptkontakt, der bestand über die Person, die wir zuerst kontaktiert haben, also so Hype. Und er war so ein bisschen der rote Faden. Also er hat zum einen natürlich geschaut, wann die anderen Zeit haben, hat das immer so ein bisschen koordiniert. Und mit ihm haben wir auch öfters gesprochen. Und mit den beiden Frauen, die Mütter der anderen beiden Familien sozusagen, mit denen haben wir zweimal gesprochen. Das erste Mal, da ist die Verbindung ausgefallen. Das haben wir ja auch im Text geschrieben. Da war kurzzeitig ein Abbruch im Gespräch. Und kurz vorher hat es einen Luftangriff gegeben, ganz in der Nähe. Und wir waren uns gar nicht sicher. Es war so eine Schrecksekunde, weil wir nicht wussten, okay, ist das Internet jetzt ausgefallen, weil das Internet ausgefallen ist, weil es halt ständig ausfällt. Oder ist jetzt dieses Haus auch bombardiert worden? Das war glücklicherweise nicht so, aber wir haben dann an dem Punkt gesagt, okay, wir sprechen lieber morgen weiter. Jetzt sind alle irgendwie so ein bisschen aufgewühlt. Genau, also wir haben dann das Gespräch am nächsten Tag fortgesetzt mit den Frauen und so haben wir dann die erfahren über die einzelnen Bewohnerinnen, die auch sehr unterschiedlich waren von ihrer Backstory, von ihren persönlichen Umständen und so weiter.
Das ist, finde ich, auch eine Szene, wo man beim Lesen auch eher wirklich so ein Schreck aus der Ferne bekommt und sich so kurz denkt, so, warum ist jetzt diese Verbindung weg? So, also ihr klärt es dann ja auch gleich auf, aber ist sowas, was beim Lesen auf jeden Fall rüberkommt, dass euch das ja in dem Moment wirklich nicht klar gewesen ist.
Ja, man muss vielleicht auch noch erwähnen, wir haben halt immer abends mit denen gesprochen, weil dann die Verbindung meistens besser ist im Gazastreifen. Und also das ist vielleicht auch noch so, da reden wir ja bestimmt nachher auch noch drüber, aber wie man sozusagen aus der Ferne auch berichten kann, dass man dann eben abends um 7, um 8 sich hier noch hinsetzen muss, weil es nicht anders geht.
Warum ist es so, dass man da nur abends dann irgendwie sich aufs Internet verlassen kann? Habt ihr da eine Erklärung für? Oder ist das einfach ein Erfahrungswert, so dann klappt es halt und wenn man es tagsüber probiert, klappt es nicht?
Also ich glaube, es ist nicht nur auf das Internet zurückzuführen, aber es ist auch auf so Sachen zurückzuführen, wie tagsüber sind die Menschen beschäftigter mit so alltäglichen Aufgaben zu erledigen und abends sind die eben im Haus. So, ne? Tagsüber waren sie manchmal unterwegs und haben irgendwie versucht, Lebensmittel zu besorgen oder Wasser zu besorgen. Oder ein Faktor, den man so vergisst, ist vielleicht auch, dass es keinen Strom gibt und dass tagsüber eben Handys aufgeladen werden müssen an Sammelstellen. Und gerade im Ramadan waren eben die Menschen abends
sowieso auch zusammen. Ne? Ja. Das ist ja auch einfach, man sitzt zusammen, man bricht das Fasten zusammen. Das ist sowieso ein Moment, wo man zusammenkommt und innehält. Also eigentlich ein guter Zeitpunkt, um dann zu sprechen.
Und natürlich auch zu gefährlich, dann, wenn es dunkel ist, rauszugehen. Also das war schon auch immer klar, dass ja ab Abend sind wir alle zu Hause, dann gehen wir auch nicht mehr raus, ist zu gefährlich.
Ihr habt ja schon ein bisschen geschildert, wie ihr über Social Media ganz viel gearbeitet habt. Ne? Einmal um Protagonisten natürlich zu finden für eure Story. Ihr nutzt Social Media aber auch ganz konkret als Quelle. Also ihr zitiert beispielsweise den Kanal von Ärzte ohne Grenzen an einer Stelle. Was ist für euch das Besondere an der Arbeit mit solchen Quellen, also konkret mit sozialen Medien?
Also ich glaube, für uns war die sozialen Medien in beiden Fällen eher so ein Tool, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Weniger, um jetzt irgendwie zu überprüfen, was wie wo passiert ist. Dafür gibt es andere Wege. Aber ja, ich glaube, so als Kontaktmöglichkeit und so einen ersten Eindruck auch von den Leuten, ja, wie sind die überhaupt, dafür ist es natürlich ein tolles Tool.
Ja. Okay, dann können wir direkt zur nächsten Frage, was du jetzt nämlich auch schon angesprochen hast, nämlich wie überprüft man auch Informationen, ne? Also nochmal dieser Punkt, dass ihr ja eben nicht vor Ort seid, ne? Und das ist ja auch wirklich, ihr schreibt ja im Prinzip eine Reportage und in jedem Reportage-Lehrbuch würde man die erste Seite aufschlagen und da steht ja, du musst da hingehen, ne? Weil das ist ja immer diese Sinnlichkeit, die so oft beschworen wird, die man braucht. Und ihr habt jetzt erzählt, wie ihr natürlich Protagonisten gefunden habt, wie ihr mit denen sprechen konntet, teilweise wie ihr sie sehen konntet. Aber ihr musstet euch im Prinzip in den meisten Stellen doch auch auf das verlassen, was die euch erzählt haben. Was sind vielleicht doch Mittel, mit denen man auch mal Informationen verifizieren kann, auch wenn man nicht gerade selbst vor Ort sein kann?
Also natürlich können wir nicht alles hundertprozentig verifizieren, was uns die Menschen erzählen. Das ist ja ganz klar und es ist auch wichtig, dass man das im Text deutlich macht. Also, ne, ich glaube, da wird schon deutlich, dass wir mit denen telefoniert haben, dass wir nicht vor Ort waren und dass man eben zum Beispiel auch Sachen dann ja nicht als Wahrheiten darstellt, sondern als das, was eine Person gesagt hat. So. Und jetzt in dem Fall war es so, dass wir mit einem lokalen Journalisten zusammengearbeitet haben, der dann auch die Fotos gemacht hat. Und das war für uns natürlich nochmal eine Verifikation, so eine, dass diese Situation auch so ist. Wir haben Bilder davon gesehen. Er hat die Personen kennengelernt, konnte sie uns beschreiben. Und das ist natürlich eine super wichtige Verifikation, wenn man die hat.
Ja, also ich meine, zum einen habe ich einen Eindruck bekommen, auch über Fotos, die uns die BewohnerInnen aus dem Haus selber geschickt haben. Das war ja schon mal so ein Schritt eins, wo man dann auch abgleichen konnte, sozusagen mit den Bildern, die der lokale Journalist, Fotograf gemacht hat. Das wäre so eine Sache. Andererseits hat man eben auch die Möglichkeit, über soziale Netzwerke so ein bisschen zu schauen, stimmt das, was die einem erzählt haben über ihre persönlichen Hintergründe, über Familienkonstellationen zum Beispiel. Oder wenn man auch unabhängig mit den anderen spricht, ne? Also dass sie eben dasselbe erzählen, aber jetzt nicht nebeneinander sitzen oder so. Das ist das eine. Das vor allen Dingen natürlich jetzt wichtig bei der Ramadan-Geschichte in der gedruckten Zeit. Und bei der vorhergehenden Recherche, da haben wir ja einen der Protagonisten in Person getroffen, also den Sohn der Familie, der in Deutschland lebt. Und bei dem Vater, der im Gazastreifen war, mit dem wir Kontakt hatten, war es ähnlich, dass man eben schauen kann, was gibt es also bei Social Media sozusagen über diese Person. Und gleichzeitig bei dem Vater auch war es relativ einfach, bestimmte Sachen zu überprüfen, die wir jetzt hier nicht näher erläutern können, weil der Quellenschutz bzw. der Protaschutz natürlich auch immer noch zählt, auch nach Veröffentlichung. Ja. Aber ja, es war die Backstory sozusagen relativ einfach in dem Fall zu überprüfen. Und wenn es natürlich um die Situation vor Ort geht, die Lebensumstände, sind wir in Kontakt mit Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die ja für viele JournalistInnen gerade eine wichtige Quelle sind, weil sie eben rein dürfen und wir nicht. Genau, und dann einfach die Berichte und Gespräche, die wir mit haben, abgleichen, ob das zutrifft. So. Und damals auch bei dieser Rafah-Geschichte, also da war sowieso gerade sehr viel Fokus auf Rafah, einfach weil mehr als 1 Million Menschen dicht gedrängt in dieser eigentlich kleinen Stadt an der Grenze ja zusammengedrängt waren. Und man die ganze Zeit angespannt gewartet hat, dass jetzt diese Offensive beginnt, die Israel ja wochenlang angekündigt hat. Deswegen war der Fokus sowieso da und es gab sehr, sehr viele Berichte über die Umstände in der Stadt.
Und die Offensive ist ja auch dann gekommen. Und du, Laila, hast dann ja auch nochmal einen Nachdreh, könnte man sagen, gemacht, wo du einen Protagonisten eben auch weiter begleitest, der dann ja auch aus Rafah fliehen musste, wenn ich das jetzt richtig gerade sage, ne? Genau, du nickst. Seid ihr weiterhin mit euren ProtagonistInnen in Kontakt oder mit einigen oder gar nicht? Wie ist das?
Ja, wir sind weiterhin mit denen in Kontakt, jetzt nicht mehr jeden Tag so, ne, wie in dieser intensiven Zeit, aber gerade eben Sohaib, mit dem wir sehr viel gesprochen haben für diese Geschichte, auch im Ramadan fallen die Bomben. Gerade mit ihm haben wir weiterhin Kontakt gehalten und diese Schicksalsgemeinschaft in Rafah musste leider dann auch wieder erneut fliehen eben, aus der Stadt und dann habe ich für noch eine weitere Geschichte eben mit ihm noch mal mehr gesprochen, weil seine ganze Familie, die davor schon relativ zerstreut über den Gazastreifen geflohen war, also Teile seiner Familie, seine Mutter und sein Bruder sind im Norden geblieben, weil sie damals eben gesagt hatten, er geht vor in den Süden. Und das war in dieser kurzen Feuerpause. Und sie sollen nachkommen, aber dann war der Weg eben zu unsicher geworden, als sie nachkommen sollten. Und das ist auch so eine seiner größten Sorgen immer noch, ist eben seine Mutter und sein Bruder, die im Norden sind. Und anhand von dieser Geschichte war die Idee eben nochmal zu beschreiben, wie extrem die Familien zerstreut und zerrissen werden. Und mit so Hype, aber der hat, glaube ich, gestern die letzte Nachricht geschickt und muss man vielleicht dazu sagen, was heute für ein Tag ist, der 12. Juni, wenn wir sprechen, weil sich ja alles super schnell verändert. Und die letzte Nachricht, die von ihm kam, war, dass im Norden, wo eben sein Bruder und seine Mutter noch sind, die nicht mehr zusammen sein konnten, weil sie eben keine gemeinsame Unterkunft gefunden haben mehr, dass dort wieder sehr starker Lebensmittelmangel oder was heißt wieder immer noch sehr starker Lebensmittelmangel herrscht und die eben wirklich große Schwierigkeiten haben, überhaupt Lebensmittel zu finden.
Dieser Ort, über den ihr da berichtet, die Menschen, über die ihr da berichtet, das ist ja wirklich einer der Orte gerade weltweit, wo die Not einfach wirklich am größten ist, wo einfach Menschen sterben, so wegen Kriegshandlungen, wegen vielleicht Hunger sogar. Wie geht ihr persönlich damit um, wenn ihr wisst, dass unter Umständen die Person, mit der ihr gerade telefoniert habt, ihr habt vorhin diese Situation ja beschrieben, wie die Verbindung wegbricht und ihr wisst nicht, ist die jetzt abgebrochen, weil da das Internet irgendwie mal kurz aussetzt oder ist da gerade eine Bombe explodiert? Was macht es mit euch?
Also prinzipiell macht es einen natürlich schon betroffen, aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich irgendwie versuchen, davon auch abzugrenzen, weil das ist so, ne, das ist Teil von unserem Beruf und wenn wir uns da nicht irgendwie eine Form finden würden, uns davon abzugrenzen, dann glaube ich, könnten wir unsere Arbeit nicht gut machen. Und aber klar gibt's so Momente, gerade dieser Moment, so den du jetzt beschrieben hast. Ich war selber schon in der Ukraine auch unterwegs und habe dort sehr viel Bombenalarm mitbekommen und mitbekommen, wie Menschen geflohen sind oder auch in Schutzräume gehen konnten. Und das war so ein Moment, zum Beispiel, als wir dann die Bomben übers Telefon gehört haben im Gazastreifen und eben nicht wussten, was ist mit diesen Personen vor Ort, dass mir dann nochmal so sehr bewusst wurde, okay, im Gazastreifen können die nirgends hinfliehen. So, ne? Es ist keine Sirenen, keine Warnung irgendwie vorher und es gibt auch keine Schutzräume. Und so, es gibt dann schon so diese Momente, in denen einem das bewusst wird und das einen schon sehr mitnimmt. Aber irgendwie, glaube ich, ich habe jetzt keine irgendwie Methode oder so, wie ich damit umgehe. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn man Menschen hat, mit denen man irgendwie darüber sprechen kann. Ich finde es auch super, dass wir an dieser Geschichte irgendwie gemeinsam gearbeitet haben, dass wir daran gemeinsam gearbeitet haben und uns halt immer wieder so austauschen konnten. So, ne? Das macht es auf jeden Fall einfacher, aber es ist natürlich auch klar, dass die Menschen oder wichtig irgendwie zu sehen, dass die Menschen, die es wirklich betrifft, das sind nicht wir, sondern das sind die vor Ort und auch die PalästinenserInnen jetzt zum Beispiel in Deutschland, die Familienmitglieder verlieren und da einfach in größter Sorge sind. Und ja, da gehört es, finde ich, zum Beruf einfach dazu und auch zur Professionalität, dass man da versucht, nur die Geschichten in den Vordergrund zu stellen und nicht die eigenen Gefühle, die man hat. Oder
ja, und ich glaube, gerade auch bei der ersten Recherche, da haben wir wirklich die ganze Zeit auch mitgefiebert. Also das war schon, ich würde schon sagen, wir waren beide sehr angespannt in dieser Zeit, also wo es darum ging, schaffen sie es jetzt raus, schaffen sie es nicht raus, die Offensive könnte jetzt jeden Moment beginnen. Also wir haben dann jeden Abend, muss ich das so vorstellen, dass diese Firma jeden Abend Listen veröffentlicht hat in bestimmten Kanälen, wo dann drauf stand, wer am nächsten Tag ausreisen kann. Und wir haben natürlich dann immer geschaut, sind die Namen jetzt auf der Liste, sind sie es nicht. Also dieses Mitfiebern, das war schon sehr intensiv, würde ich sagen, in dieser Zeit. Andererseits, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen so, ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren zum Nahen Osten. Ich habe Nahostwissenschaften studiert. Und es ist natürlich eine sehr konfliktreiche Region, wo es immer wieder Kriege und Konflikte gibt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, man gewöhnt sich dran, weil das macht man definitiv nicht. Aber man findet mit der Zeit, wenn man auch zu diesen eher belastenden Themen arbeitet, Mechanismen, um sich abzugrenzen. Und wenn man merkt, irgendwann, man kann das nicht mehr, dann, glaube ich, sollte man auch eine Pause einlegen.
Ja. Und es ist dann ja auch so, dass ihr auflegt und ihr hört die Drohnen nicht mehr und dafür seid ihr wieder komplett in Deutschland und damit in einem Land, wo das Schreiben über alles, was in der Region um Israel herum passiert, ein Ritt auf der Rasierklinge ist, kann man, denke ich, so sagen. Also wir kennen alle die Diskussion, du nickst, Anna-Therese, also wir kennen alle die Diskussion, jetzt gab es den Eklat mit HochschullehrerInnen, die jetzt teils um ihre Karriere fürchten. Wie ist das für euch, über so ein polarisierendes Thema zu schreiben? Habt ihr euch da schwer mitgetan oder ist das einfach so, egal, ihr schreibt einfach das, was ihr denkt?
Also ich glaube, zunächst einmal würde ich, glaube ich, wenn es um diesen Punkt geht, mich eher auf die Auslandsberichterstattung fokussieren, weil die Debatten, die wir hier in Deutschland führen, die sind erstens sehr speziell und das betrifft auch andere Ressorts, für die wir jetzt nicht arbeiten, weil unser Fokus eben auch im Ausland liegt. Also es bedingt sich natürlich auch, es wird ja auch im Ausland wahrgenommen, was zum Teil dann auch für Vertrauensverlust sorgt in der Region und dass es dann schwieriger wird, ProtagonistInnen zu finden, das muss man ehrlicherweise so sagen.
Du meinst, es wird im Ausland wahrgenommen, was in Deutschland berichtet wird?
Was berichtet wird und natürlich auch, was passiert, die Diskurse, Stichwort ja. Berlinale zum Beispiel ja. oder so. Aber mir ist es wichtig, dass wir auf die Auslandsberichterstattung schauen, weil ich glaube, da sind so ein paar Faktoren, die auch nicht erst seit dem 7. Oktober dazu beitragen, dass wir vielleicht auch eine gewisse Ungleichgewicht in der Berichterstattung haben. Also ich glaube, das liegt zum einen natürlich, wie die Auslandsberichterstattung generell aufgebaut ist, dass immer mehr eingespart wird in dem Bereich, dass Korrespondentenstellen abgebaut werden. So eine typische Nahost-Korrespondenz, die umfasst ja wirklich Marokko bis Afghanistan so. Und es ist klar, dass man dann nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann. Und auch in den letzten Jahren, ich meine, wir haben sehr stark verfolgt, was in Israel passiert, finde ich, aus deutscher Sicht. Wir haben gesehen, die Massenproteste gegen Netanyahu und seine Regierung weniger vielleicht, oder wir haben vielleicht noch mitbekommen, was in der Westbank passiert ist, dass nämlich die Lage sich dort extrem zugespitzt hat, auch zuletzt. Aber wir haben nicht so viel, finde ich, über Gaza gehört, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es schon immer schwierig war, reinzukommen. So, und auch, da muss ich ganz selbstkritisch sein, also ich persönlich habe vor dem Krieg jetzt auch nicht so oft dazu gearbeitet, obwohl ich Nahostwissenschaften studiert habe, weil erstens ich mir schon dachte, wenn ich jetzt Themen anbiete und sage, ich gehe irgendwie in die Westbank, ich gehe nach Gaza oder so, dann dachte ich schon, okay, ich kann mir ungefähr ausmalen, was die Antwort ist, weil ja, hatten wir so ähnlich schon, passiert auch nichts Neues, ist relativ starrer Konflikt. So, also dass vielleicht diese Herangehensweise auch dazu geführt hat, dass man nicht so viele Kontakte auch hatte. Auch mit Gaza natürlich ist es immer schwierig für die Leute auszureisen, also schon immer. Und dadurch trifft man natürlich auch weniger Menschen in der von der Zivilgesellschaft jetzt auf irgendeinem Panel in Berlin oder so, wo wir ja auch ganz viele Kontakte knüpfen, so in der Diaspora oder wenn Leute irgendwo hinreisen zu Konferenzen oder so. Das ist ja auch schon immer schwieriger gewesen. Und natürlich auch, weil ich persönlich habe mich auch ein Stück weit von diesem Diskurs in Deutschland, so wie er geführt wird, einschüchtern lassen und habe dann gedacht, okay, meine Prioritäten lege ich auf andere Länder in der Region. Also von daher weiß ich nicht. Und diesmal war es so, ich persönlich hatte richtig das Bedürfnis, was zu machen, weil ich eben gesehen habe, dass bestimmte Perspektiven nicht so stark vorkommen wie andere. Ja. Vielleicht so erstmal. Also der Fokus war ja am Anfang schon einfach sehr, sehr stark auf Israel. Und das ist natürlich auch völlig verständlich. Ich meine, der 7. Oktober war ein krasser Einschnitt. Das kann man überhaupt nicht, sollte man auch nicht runterspielen oder so. Also was da passiert ist, ja, das war einfach, das hat das ganze Land in eine Schockstarre versetzt. Das haben wir noch nie gesehen. Es sind 1200 Menschen getötet worden auf wirklich brutalste Weise. Es hat gleichzeitig aber sehr lange gedauert, bis die palästinensische Perspektive auch ihr Gehör gefunden hat. Und da müssen wir uns, glaube ich, als Medienschaffende schon auch selbstkritisch fragen, woran liegt es? So, und was hätten wir vielleicht auch besser machen können?
Mhm. Wünscht ihr euch da mehr Mut auch in der Auseinandersetzung? Oder gibt es etwas, eine Art von Wunsch, den ihr äußern würdet, in Bezug jetzt auf die Berichterstattung über den Israel-Palästina-Konflikt konkret?
Also wünschen würde ich mir vielleicht, dass es vor allem, dass Ressourcen genutzt werden, gerade was jetzt große Medienhäuser angeht. So, ne? Ich meine, wir arbeiten als Freie und natürlich können wir nicht jetzt dauerhaft jemanden bezahlen, der die im Gazastreifen für uns arbeitet oder so. Aber große Medienhäuser machen das schon. Also man hat das gesehen jetzt zum Beispiel beim Spiegel, dass die eine Person haben vor Ort, die für sie arbeitet. Das machen aber nicht alle. Und aus welchen Gründen da, ob das jetzt Ressourcen sind oder andere Gründe dahinter stecken, das, glaube ich, haben wir den Einblick nicht. Aber das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, einerseits eben vielleicht mit KollegInnen vor Ort mehr zusammenzuarbeiten und auch gleichzeitig mehr Druck zu machen, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, vor Ort zu berichten. Aber das schon einfach also eigentlich ein Riesenskandal ist, dass ausländische JournalistInnen nicht vor Ort sein können. Und
wenn sie es können, dann sind sie halt embedded mit der israelischen Armee. Und dann werden dir die Tunnel oder vermeintlichen Tunnel der Hamas gezeigt. Und dann bist du nach 2 Stunden draußen und musst dein Material vorlegen. Ich finde, die Kollegin zum Beispiel von der ARD, die haben das ja gemacht und die haben das auch sehr gut eingeordnet. Die haben das auch dazu gesagt, wie dieses Verfahren eben abläuft. So ein Einblick ist interessant und ich finde, man sollte das auch machen. Aber man muss es natürlich auch in den Kontext setzen und auch kritisieren. Und da sehe ich schon die großen Medienhäuser in der Verantwortung. So, es ist einfach extremst unbefriedigend. Und ich glaube nicht, dass wir als Freie die Macht haben, die israelischen Behörden dazu zu bringen, uns einreisen zu lassen.
Die Hürde.
Wir haben jetzt ja schon total viel über Einschränkungen gesprochen, aber weil wir im Podcast eine Kategorie haben, die Hürde heißt, würde ich euch jetzt gerne nochmal fragen, was die größte Einschränkung gewesen ist oder auch die größte Herausforderung bei dieser Recherche.
So eine der, ich weiß nicht, ob es die größte Hürde war, aber schon, oder jetzt so in meiner Erinnerung war dieser Prozess, eine Person zu finden, die dann unsere ProtagonistInnen wurden. Der war einfach sehr, sehr lang bei beiden Geschichten. Und deswegen empfinde ich den schon so als Hürde, weil da einfach klar war, wir müssen da dranbleiben, sonst finden wir niemanden. Und auch zwischendurch mal gar nicht klar war, ob wir überhaupt jemanden finden. Und dann waren, okay, wenn wir jetzt aber dann und dann niemanden finden, dann weiß ich nicht, ob ich noch weitersuchen will. So ein bisschen so, ne? Oder dann auch bei der zweiten Geschichte so ein bisschen ein Zeitdruck da war, weil klar war, wenn wir bis dahin niemanden finden, dann wird das auch zeitlich schwierig, das aufzuschreiben für die Ausgabe.
Weil irgendwann ist der Ramadan ja auch mal vorbei. ich glaube auch, eine Hürde war für mich so ein bisschen, wir haben aus der ersten Recherche, der über die Ausreise sozusagen aus Gaza, haben wir einmal diesen Text gehabt und wir haben auch noch für Was jetzt den Podcast gemacht, der detaillierter ist als der Text. Und dafür war es dann auch nochmal wichtig, dass wir Sprachnachrichten von Ziad bekommen haben. Und ihn da auch so ein bisschen bei der Stange zu halten, nochmal zu sagen, warum das wichtig ist, auch wenn er natürlich super viele andere Sorgen hat und das auch teilweise unangenehm war, ihn da zu bitten, das zu schicken. Aber das zu betonen und zu erklären, warum das jetzt wichtig ist, das war auch, würde ich sagen, eine Hürde.
Der Rausschmeißer.
Habt ihr denn sowas wie eine goldene Regel für so Recherchen, wo man einfach partout nicht an den Ort des Geschehens kommt?
Ich glaube, Intuition ist wichtig, also sie ist immer wichtig für alle ReporterInnen. Aber dass man, gerade wenn man die Person vielleicht nicht sieht, dass man so ein bisschen auf den Eindruck vertraut, den man gewinnt, vielleicht auch in so einem ersten Gespräch. Wie ist die Situation vor Ort? Wie hört sich die Stimme an?
Ja, oder auch wie spricht die Person? Ne? Also es gab auch andere Menschen, bei denen wir kurz überlegt hatten, ob sie unsere Protagonistin werden können, bei denen aber irgendwie klar war, dass man, oder schon bei ersten Gesprächen so deutlich wurde, man kommt nicht wirklich nah an die ran, sondern das ist eher was Generelles, was sie erzählen und gar nichts Persönliches, während man bei anderen gleich gemerkt hat, kommt irgendwie so von so aus dem Innersten und da lässt einen jemand auch irgendwie nah an einen ran. Und vielleicht noch eine, ich würde nicht sagen, das ist eine goldene Regel, aber was ich auf jeden Fall so empfehlen kann, ist, dass man sich zusammentut, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man vielleicht zu zweit oder in einer Gruppe recherchiert und sich damit auch irgendwie ein Stück weit eine Sicherheit geben kann, ne, weil dann einfach vier Augen nochmal sehen und vier Ohren nochmal hören. Und genau, das würde ich auf jeden Fall auch noch mitgeben, dass das immer ein Gewinn ist. Natürlich nur, wenn man sich mit der Person versteht, aber zumindest bei mir war es bis jetzt immer ein Gewinn, Recherchen nicht alleine zu machen, sondern als Team.
Ja, ganz toll. Finde ich super Tipps. Herzlichen Dank dafür. Und auch für das Gespräch insgesamt. Es war sehr spannend, euch zuzuhören.
Gerne.
Ja, danke dir. Und danke für die Einladung.
Das waren Laila Sieber und Anna-Theresa Bachmann über ihre Recherchen zum Krieg in Gaza. Ein Punkt, der bei mir persönlich besonders hängen geblieben ist, war in diesem Fall die persönliche Seite der Recherche. Denn aus professioneller Sicht geht es natürlich darum, die Geschichten der ProtagonistInnen in den Vordergrund zu stellen. Und aus dieser Perspektive geht es erstmal nicht um die Gefühle, die man selbst zum Beispiel in einem Interview hat. Oder auch danach. Und doch ist es eben auch wichtig, die eigenen Gefühle darüber hinaus im Blick zu behalten und Strategien zu finden, wie man die Arbeit mit belastenden Themen für sich verarbeiten kann. Zum Beispiel in den Austausch mit Kollegen oder Freundinnen gehen, wie die beiden es auch in diesem Podcast berichtet haben. Und vielleicht, das hat Anna-Theresa gesagt, vielleicht auch mal eine Pause zu machen, wenn man das Gefühl hat, es wird einem gerade wirklich zu viel. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge von Reporter Insights angelangt. In der nächsten Folge sind Pia Stendera und Lena Holt zu Gast, die den Podcast Boys Club gemacht haben. Darin geht es um Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Hört also sehr gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Feedback schreibt uns gerne über Instagram oder über X. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.